es geht ja auch immer darum, was man kommuniziert an Betroffene. Wenn ich ein Gen habe, was bei mir eine Depression auslöst, dann hat das sowas Fatalistisches. Ich kann da nichts für, das habe ich von meiner Mutter oder von meinem Vater und das kommt von meiner Großmutter oder den Großeltern. Die hatten das schon und jetzt habe ich das auch, weil das sind die Gene. Da möchten wir eigentlich ganz gerne so eine höhere Achtsamkeit darauf legen, dass eigentlich im Rahmen der Selbstwirksamkeit ich das Krankheitsbild deutlich stärker verändern kann, wenn ich aktiv daran arbeite.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gut zu wissen. Mein Name ist Renate Bergdolt und ich spreche heute mit dem Innsbrucker Depressionsforscher Alexander Karabatsiakis über die Erkrankung der Psyche. In Österreich leiden zwischen 10% und 25% der Bevölkerung im Laufe ihres Lebens einmal an einer Depression. Die Krankheit kann jeden treffen. Doch wie kommt es eigentlich dazu? Was hat unser Lebensstil damit zu tun? Und warum hinkt die Forschung an manchen Stellen noch hinterher? Karabatsiakis kennt die Antworten auf diese und weitere Fragen. Bevor wir aber einsteigen, gibt es wie gewohnt 5 Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. 6,5% der erwachsenen Österreicher leiden zu einem bestimmten Zeitpunkt an einer depressiven Erkrankung. Frauen werden häufiger diagnostiziert als Männer. Von österreichischen Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 18 Jahren sind laut dem Depressionsbericht Österreich 2,9% zu einem Zeitpunkt von einer depressiven Erkrankung betroffen. Es gibt Zusammenhänge zwischen dem Auftreten depressiver Erkrankungen und sozioökonomischer Faktoren. Österreicherinnen und Österreicher mit geringer formaler Bildung, mit geringem Haushaltseinkommen, die dauerhaft arbeitsunfähig oder arbeitslos sind oder Migrationshintergrund aufweisen, sind häufiger von einer Depressionsdiagnose betroffen als ihre Vergleichsgruppe. Menschen mit depressiven Erkrankungen haben ein 20-fach höheres Suizidrisiko. 50% der Suizide finden im Rahmen von akuten depressiven Störungen statt. Es ist also höchste Eisenbahn, dass wir darüber reden, nämlich auch darüber, was man tun kann, um möglichst erst gar nicht eine Depression zu entwickeln. Auch hier hat mein heutiger Gesprächspartner wertvolle Tipps. Einen schönen guten Morgen. Ich bin heute zu Gast in der Universität in Innsbruck und zwar am Institut für Psychologie beim Dr. Alexander Karabatsiakis. Hallo, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
Schönen guten Morgen und herzlich willkommen.
Herr Karabatsiakis, Sie sind Depressionsforscher, das ist auch unser Thema heute. Zum Einstieg würde ich Sie gerne fragen, Sie forschen ja schon lange auf diesem Feld. Angesichts des ganzen Wissens, das Sie sich angehäuft haben, glauben Sie, Sie könnten je eine Depression entwickeln?
Oh, ja, da kann ich relativ eindeutig darauf antworten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch eine depressive Erkrankung entwickelt, ist quasi 100%. Es hängt nur davon ab, wie viel Stress er abbekommt. Das heißt also, prinzipiell kann jeder eine depressive Erkrankung entwickeln. Es hängt dann davon ab, wie viel Resilienzfaktoren ich habe, also wie viel schützende Faktoren ich dem Stress, den ich mich ausgesetzt sehe, entgegenstellen kann oder wie viel Risikomoment ich auch entwickle. Also Risiko wären zum Beispiel schlechte Lebensgewohnheiten, zu wenig Sport, wenn ich mich relativ wenig mit meinen Freundinnen oder Arbeitskollegen oder so beschäftige, dann habe ich relativ wenig sogenannte soziale Ressourcen. Und das alles kann dazu führen, dass quasi mein Risiko für eine Depression steigt.
Ab wann spricht man eigentlich von einer Depression? Und wann ist es nur Traurigkeit und Anführungszeichen nur?
Ja, klinisch gesehen ist das Kernunterscheidungsmerkmal erstmal die Dauer dieser Veränderung. Also, dass man mal, wenn was Negatives passiert, mal schlecht drauf ist oder sich einfach traurig fühlt, dann ist das ja eine Facette des normalen menschlichen Verhaltens. Also das ist ja nicht gleich eine Krankheit. Und die Reaktion, die man auf Belastungen zeigt, das ist etwas, da sind wir ja auch evolutionsbedingt gut drauf trainiert, damit umzugehen. Problematisch wird das Ganze, wenn der Stress eben entsprechend nicht abklingt, also wenn ich eine andauernde Belastung erfahre. Oder wenn die Belastung abklingt, aber meine Traurigkeitssymptomatik und die damit zusammenhängenden weiteren Beeinträchtigungen eben nicht sich zurückbilden.
Haben denn die neueren Medien quasi Einfluss darauf? Diese ständige Erreichbarkeit, die wir haben, hat das einen Einfluss darauf?
Ja, also die Funktion von Körper, Geist und Seele, wenn man es jetzt relativ global halten will, ist ja gekoppelt an unsere Lebensgewohnheiten. Und da kann man zwei Phasen unterscheiden. Das eine ist die Wachphase, also wenn wir tagsüber aktiv sind. Und abends ist die Regenerationsphase. Das ist die Schlafphase. Und wenn ich also zu wenig schlafe oder nicht darauf achte, dass ich einen gesunden Schlaf habe oder ausreichend lange schlafe, dann hat das Konsequenzen auf meine Wachphase, weil dann fühle ich mich eher müde. Ich habe die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Unwohl entwickle oder vielleicht Schmerzen bekomme. Und das heißt also, wenn ich das eine Nacht habe oder zwei Nächte habe, dann kann das noch relativ gut sich auch wieder zurückbilden. Aber wenn ich das konstant habe, wenn ich also konstant nicht schlafe oder einfach Einschlafschwierigkeiten habe oder Durchschlafschwierigkeiten habe, dann hat das eine körperliche Komponente. Und Körper, Geist und Seele hängen ja bekanntermaßen zusammen. Das heißt also, ich dürfte dann auch erwarten, dass dann halt auch das psychische Gesundheitsniveau eben entsprechend auch davon beeinträchtigt wird.
Und wie merkt man selber, dass man in eine Depression jetzt abgerutscht ist? Ab wann ist so der Zeitpunkt, wo man sich Hilfe suchen sollte?
Ja, auch das ist gar nicht so einfach zu beantworten, denn viele Leute, die merken, dass sie sich verändern, dass sie also sich schlechter fühlen oder dass man auch so das Gefühl bekommt, dass so die Dinge, über die man sich normalerweise freut, die werden irgendwie so emotionslos. Das berührt einen irgendwie nicht mehr. Aber durch unsere Leistungsgesellschaft sind wir natürlich immer bereit, Kompromisse einzugehen, und diese Kompromisse überdecken dann eigentlich diese Wahrnehmung. Und das führt dann dazu, dass sich das wie eine Art Routine einschleicht. Und irgendwann ist es ja meistens eigentlich jemand aus dem unmittelbaren Umfeld, also jemand in der Familie oder Kolleginnen und Kollegen, die dann sagen, Mensch, du bist aber irgendwie in letzter Zeit so still geworden oder du kommst gar nicht mehr zu unserem Kartenspielen oder was ist denn los? Und man sagt dann, ach, da ist eigentlich nichts und mir geht's eigentlich gut. Aber man macht sich dann nicht selber ehrlich, sondern man versucht das im Sinne der Aufrechterhaltung von Funktionen dann so ein bisschen zu überdecken. Und dann führt das dann leider dazu, dass das Ganze dann chronisch wird, und durch diese Chronizität verliere ich dann immer mehr das Gespür, was ist eigentlich jetzt noch gut für mich. Wenn man das so übertragen will auf ein Leitbild, dann ist das quasi so, dass man irgendwann die Kontrolle verliert, wie schnell sich das Hamsterrad dreht, und irgendwann kommt der Punkt, wo man sich überschlägt. Und dann funktioniert das nicht mehr. Und dann spätestens sollte man eben entsprechend auch Hilfe suchen.
Es heißt ja immer, Frauen sind häufiger betroffen von Depressionen als Männer. Stimmt das oder hat sich das mittlerweile überholt? Oder gibt es vielleicht sogar Unterschiede, wie die Depression bei Frauen und Männern abläuft?
Das ist nicht eindeutig geklärt, woran das liegt. Und es ist auch nicht eindeutig geklärt, was man sieht. Warum? Man sieht, wenn man also schaut, wie viele Menschen kämpfen aktuell mit einer Depression und wie viel Prozent davon sind Männer und wie viel Prozent sind davon Frauen, sieht man, dass Frauen häufiger diagnostiziert werden. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, woran liegt das? Es gibt da eine biologische Perspektive, die geht davon aus, dass bedingt durch zum Beispiel die hormonellen Unterschiede zwischen Männern und Frauen, Frauen eine genetisch bedingte erhöhte Empfindsamkeit haben gegenüber Stress. Und Frauen gelten ja auch als emotionaler als Männer. Das heißt also, die treten praktisch mit diesen Belastungen viel stärker in Wechselwirkung, nehmen sich das schneller zu Herzen oder sind schneller traurig, suchen sich dann halt aber auch gleichzeitig jemand, mit dem sie darüber reden können. Männer sind da eher verschlossen. Also wäre die Frage, ist das erhöhte Auftreten von Frauen in Psychiatrien eine Ursache dessen, dass Frauen sich schneller Hilfe suchen? Die gehen gar nicht diesen hohen Leidensdruck so lange ein, sondern die gehen den Schritt praktisch zur Hilfe schneller. Und die haben dann im Prinzip auch eine relativ geringere Stresstoleranz gegenüber diesem Leidensdruck. Bei Männern ist es halt so, auch bei Männern geht man davon aus, dass diese hormonellen Unterschiede eher dazu führen, dass das alles länger dauert. Man sieht dann auf der anderen Seite, wie sieht es aus mit schlechtem Coping. Also Coping ist ein Mechanismus der Anpassung. Dann ist halt die Frage, welchen Anteil hat zum Beispiel Alkoholkonsum beim Überdecken von Symptomen und wie führt dann Alkoholkonsum wieder zu einem Risiko für Depression? Da sieht man ja, Männer trinken deutlich mehr Alkohol als Frauen. Da würde ich mal sagen, das spielt alles praktisch in diese Beobachtung, dass man in der Psychiatrie mehr Frauen sieht. Aber warum das genau so ist, ist immer noch in der Diskussion.
Sie forschen ja auf einem spannenden Feld. Sie sind Molekularbiologe. Das heißt, auch auf zellulärer Ebene kann man Depressionen nachweisen. Wie funktioniert das oder was gibt's da für Erkenntnisse?
Das ist ja so ein bisschen die Versorgungslücke, die man hat. Wenn ich also das Gefühl habe, ich habe eine Depression, dann gehe ich ja meistens erstmal zu meiner Hausärztin oder meinem Hausarzt und schildere dann meine Symptome. Und da sieht man, dass also die Depression dann eigentlich als Ursache der Symptome häufig nicht so wahrgenommen wird. Also wenn man sagt, ja, ich schlafe im Moment nicht gut oder ich habe häufig Bauchschmerzen oder Magen-Darm-Probleme, dann kriegt man was verschrieben, damit man besser einschläft oder dass man weniger Schmerzen hat. Aber da ist die Depression nicht immer direkt sichtbar. Und jetzt ist halt die Frage, wo müsste man ansetzen, um auf der körperlichen Ebene eine Depression sichtbar zu machen? Und da haben wir vor jetzt etwa 15 Jahren angefangen, uns für das Immunsystem zu interessieren, weil das Immunsystem ist so eine Art Feinsensor für die körperliche Gesundheit. Und immer dann, wenn das Immunsystem reagiert auf etwas, dann zeigt es eine Belastung an. Und in der Depression kommt es eben zu Veränderungen von Entzündungsreaktionen. Man sieht auch, dass das Immunsystem bei einer Überbelastung dazu tendiert, also Autoimmunerkrankungen zu begünstigen, wie zum Beispiel die Diabetes oder halt auch Unverträglichkeiten. Und das heißt, es gibt eine sehr hohe Resonanz zwischen psychischer Belastung und körperlicher Funktion. Und das Immunsystem ist für uns jetzt seit der Zeit, wo ich damit angefangen habe, eben von besonderer Bedeutung, weil wir können an das Immunsystem ran mit einer kleinen Blutprobe und dann reinigen wir die Immunzellen aus diesen Blutproben auf und schauen uns dann an, welche Veränderungen zeigt das Immunsystem. Das machen wir dann in Wechselwirkung mit anderen Funktionen des Körpers, wie zum Beispiel dem Gehirn, um dann zu gucken, wie reagiert, anders als man das in der klassischen Psychiatrie macht, nicht das Gehirn auf diese Erkrankung, sondern der gesamte Körper. Weil diese einzelnen Körperfunktionen kann man sich vorstellen wie die Spieler in einem Orchester. Und der Stress führt dazu, dass die einzelnen Mitglieder dieses Orchesters nicht mehr richtig im Takt quasi miteinander spielen. Und dann ist eben die Frage, wo finden wir auf der körperlichen Ebene die Melodie für diesen Ausfall quasi in der Synchronizität des Orchesters.
Aber das heißt, wenn ich das richtig verstehe, es gibt schon anhand des Blutbilds Auffälligkeiten, die sich zeigen, die auf eine Depression hindeuten können.
Ja, es ist nicht direkt das Blutbild. Also das Blutbild wäre ja, wie ist das Immunsystem zusammengesetzt? Sondern was wir machen ist, wir untersuchen, welche molekularen Veränderungen Immunzellen zeigen. Und da interessieren wir uns zum einen dafür, wie viel Energie der Körper produziert. Und da haben wir in Innsbruck eben einen Forschungsschwerpunkt auf die sogenannte Bioenergetik. Da sind die Mitochondrien, die sogenannten Kraftwerke der Zellen, von essentieller Bedeutung. Und was wir da messen können, ist, dass wenn wir also die Zellen von Personen mit und ohne Depression miteinander vergleichen, dann sehen wir, dass bei den Proben von Personen mit einer Depression die zelluläre Energieproduktion signifikant reduziert zu messen ist. Und die Veränderung, also die Reduktion, steht auch im Einklang mit der Schwere der depressiven Symptomatik. Quasi je weniger mentale Gesundheit ich habe, je höher meine Belastung ist, desto weniger produzieren meine Körperzellen Energie. Und das ist deswegen relevant, weil man jetzt ja auf der Funktionsebene der Depression häufig auch so Schilderungen hört, dass man sich so energielos fühlt und man hat keine Kraft und man kann sich nicht konzentrieren und man schläft auch so schlecht. Und da kommen wir dann wieder zu dieser Lebenssituation und der Lebensqualität von Schlaf auf die Gesundheit. Weil wenn ich natürlich nachts nicht richtig schlafe, dann können sich auch meine Batterien nicht richtig aufladen. Und das heißt, das Schöne an dieser gesamten Perspektive ist, dass es messbar wird. Wir können es also quantitativ darstellen, also in ganzen Zahlen. Das ist nicht qualitativ heute besser als gestern, sondern wir können einen Wert ablesen. 3, 5, 8, 11. Und das ist eben das Spannende. Das gab es vorher so nicht.
Aber kann man dann auch anhand dieser Erkenntnisse zu einer Heilung beitragen? Man könnte ja sagen, naja, da fehlt das und das. Das kann ich durch das und das ausgleichen. Geht es leichter?
Ja, auch da ist dann wieder die Frage, auf welcher Ebene funktioniert unser Körper? Es gibt in der Biomedizin, sage ich mal, gibt es dieses Leitmotiv der biopsychosozialen Gesundheit. Das heißt also, wir wollen eigentlich weg von dieser gleichen Behandlung für alle, sondern die Idee ist eigentlich zu sagen, jemand kommt, schildert seine Beeinträchtigung und dann guckt man auf den jeweiligen Ebenen nach Funktionsbeeinträchtigungen und versucht die dann auch gezielt zu adressieren. Also eine stärkere personalisierte Ausrichtung in der Behandlung für klinisch-psychologische Fragestellungen als auch für psychiatrische Ansätze. Das heißt also, man guckt auf der Ebene von Lebensstilfaktoren. Wie sieht die Schlafqualität aus? Wie ist das Bewegungsprofil? Wie ist das Ernährungsprofil? Raucht man oder trinkt man vielleicht zu viel Alkohol? Achtet man auf bestimmte Ausgleichsphasen nach Überbeanspruchung? Auf der sozialen Ebene, wie sieht es aus? Wie viele Ressourcen gibt es? Wie viele Leute habe ich in meinem Umfeld? Wenn es mir schlecht geht, wen kann ich anrufen? Wie sieht die Situation auf der Arbeit aus? Gibt es da auch eine Überbelastung? Und auf der biologischen Ebene wollen wir dann eben mit unseren Sachen auch eine Nachweisbarkeit darstellen, wo man dann sagen kann, wir möchten diese verschiedenen Ebenen wie eine Art Ampelsystem darstellen. Also man kann dann gucken, auf welcher Ebene steht meine Ampel, auf welcher Farbe. Und im besten Fall bekommt man all diese Faktoren so gedreht, dass für den Behandlungserfolg und auch die Nachhaltigkeit einer Behandlung die Ampeln möglichst lange auf grün stehen.
Welche Rolle spielt mittlerweile die künstliche Intelligenz bei eurer Forschung?
Die künstliche Intelligenz wird in ziemlich vielen Facetten von Prävention und auch Prädiktion ausprobiert, um zu schauen, welche Personen sind denn, wenn ich sehr viele unterschiedliche Informationen heranziehe, besonders risikobehaftet, zum Beispiel nach einer Stressbelastung eine Erkrankung zu entwickeln. Es gibt auch Ansätze zu gucken, dass in der Behandlung Optimierungen möglich sind, dass man also schaut, okay, wie viel Therapiesitzungen zum Beispiel sollte eine Person haben, wenn sie folgende Parameter erfüllt oder folgende Belastungen mitbringt zum Beispiel. Was wir ganz konkret machen, ist, dass wir also versuchen, das Stressalphabet des Körpers zu definieren. Wenn wir klassischerweise an Stresssignale im Körper denken, denken wir an das Cortisol. Das Cortisol hätte in dem Fall den Buchstaben K. Und was wir aber machen ist, wir schauen nicht auf den Buchstaben K, sondern wir schauen auf das gesamte Stressalphabet. Und das hat interessanterweise mehrere tausend unterschiedliche Buchstaben. Und da ist es natürlich so, dass die Komplexität dieser Stresssignatur, die wir in einer biologischen Probe finden, die muss die KI quasi schnell und einfach interpretieren können. Weil wenn wir darüber nachdenken, dass wir vielleicht auch Aspekte unserer Forschung in einer Art klinischen Routine repräsentiert sehen, dann kann man ja nicht erwarten, dass jetzt der Hausarzt oder die Hausärztin noch abends bis um 11 Uhr am Schreibtisch sitzt und Stoffwechselprofile interpretiert. Sondern es wäre dann quasi so, der Hausarzt, die Hausärztin nimmt eine biologische Probe ab, die geht dann ins Labor, die Daten werden dann automatisch in eine KI übertragen und die KI wertet dann dieses Stoffwechselprofil aus und wünschenswert wäre wieder das Ampelsystem. Das heißt also, auf der psychischen Funktionsebene gibt es eine Ampel, auf der körperlichen Funktionsebene gibt es eine Ampel und dann könnte man auch schauen, warum die Ampeln, auf welcher Ebene? Sind es die Hormone? Sind es Neurotransmitter? Sind es vielleicht Entzündungsreaktionen im Körper? Auch das Immunsystem könnte dann quasi eine eigene Ampel bekommen. Dass das dann so interpretiert wird, dass der Hausarzt, die Hausärztin, ohne jetzt sehr geschult darin zu sein, wie das entsteht, eine sehr einfach zu transportierende Information an den Betroffenen geben kann. Und da bin ich sehr hoffnungsvoll, dass die KI sehr viel mehr Beitrag und sehr viel Beschleunigung und Verbesserung in diesen ganzen Prozessen ermöglichen wird. Und da muss man wirklich sagen, das ist eigentlich toll, weil das gab es alles vor 10 Jahren noch nicht. Und die Möglichkeiten sind natürlich so, dass wie mit jeder neuen Technologie auch immer Sorgen und Ängste da sind, was man alles machen kann, wenn man das missbraucht. Aber wenn man es dafür einsetzt, für etwas Gutes, für einen positiven Zweck, habe ich absolutes Vertrauen, dass das einen katalytischen Effekt haben wird, dass wir Dinge rasant beschleunigen Und dementsprechend freue ich mich drauf.
Weil Sie es jetzt vorhin angesprochen haben, die Ernährung hat einen Einfluss, soziale Komponenten haben einen Einfluss. Welche Rolle spielen denn die Gene?
Ja, die Gene haben für Gesundheit und Krankheit eine nicht ganz eindeutige Bedeutung. Es gibt Krankheiten, die sind ganz klar auf einen genetischen Defekt zurückzuführen. Wenn ich ein bestimmtes Gen habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das zum Krankheitsbild X führt, relativ hoch. Bei den psychiatrischen Erkrankungen ist das nicht eindeutig. Also es gibt ja bis heute keinen eindeutigen Nachweis für ein Gen, was eine Depression auslöst. Genauso gibt es kein Gen für die Schizophrenie oder die manisch-depressive Erkrankung, sprich die bipolaren Störungen. Was man sieht in sogenannten Assoziationsstudien bedeutet, dass wenn ich eine genetische Komponente habe, also sprich ich habe eine bestimmte Merkmalsausprägung eines Gens und ich bekomme dann sehr viel Stress ab, dann habe ich, wenn dieses Gen vorhanden ist, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit. Aber diese Wahrscheinlichkeit ist nie absolut zu sehen. Und diese Wahrscheinlichkeit ist dann in Relation zu Personen gesehen, die dieses Gen in einer anderen Variante haben. Was man aber sieht, ist, dass die Summe der Stressbelastung auch in Wechselwirkung mit diesen Genen steht. Deswegen meinte ich vorhin, wir haben quasi alle eine hundertprozentige Möglichkeit, eine Depression zu entwickeln. Es hängt nur davon ab, wie viel Stress wir abbekommen, weil die Gene machen dann daraus eine Empfindsamkeit, also eine sogenannte Vulnerabilität. Das ist sehr wichtig, weil man häufig immer noch das Gefühl bekommt, dass dieser Glaube an Depressionsgene eine gewisse Kulturpflege erfährt. Ich sehe das auch immer zum Beispiel auf Konferenzen, wenn dann Ergebnisse aus Projekten vorgestellt werden und dann sieht man die Einverständniserklärung und dann steht da, wir möchten Sie bitten, an der Studie teilzunehmen. Es ist unter anderem bekannt, dass Gene für das Auftreten einer Depression verantwortlich sind. Und dann frage ich immer ganz vorsichtig und dann sage ich immer, es tut mir leid, vielleicht kenne ich da irgendwas nicht, aber ich hätte ja mal eine Frage zu dieser Aussage, was sind denn das für Gene? Und dann sagen meistens die Kolleginnen, sagen dann zu mir, das haben wir so übernommen, das ist aus den 80er Jahren. Dann sage ich, ja, dann sollte sich vielleicht mal jemand hinsetzen und das mal ändern, weil es geht ja auch immer darum, was man kommuniziert an Betroffene. Wenn ich ein Gen habe, was bei mir eine Depression auslöst, dann hat das sowas Fatalistisches. Ich kann da nichts für, das habe ich von meiner Mutter oder von meinem Vater und das kommt von meiner Großmutter oder den Großeltern. Die hatten das schon und jetzt habe ich das auch, weil das sind die Gene. Da möchten wir eigentlich ganz gerne so eine höhere Achtsamkeit darauf legen, dass eigentlich im Rahmen der Selbstwirksamkeit ich das Krankheitsbild deutlich stärker verändern kann, wenn ich aktiv daran arbeite. Und dafür muss ich mit so einem Ampelsystem arbeiten können. Und wenn ich mich nicht bewege und wenn ich halt übermäßig Zigarette rauche und sonst auch irgendwie so mich über jede Kleinigkeit des Alltags schnell aufrege, dann liegt es ja an mir, wie sehr mein Körper mit dem Stress in Resonanz geht. Wenn ich da ein bisschen mehr Achtsamkeit drauf lege und vielleicht ein bisschen mehr Gelassenheit entwickle und dann anfange, mich einmal die Woche vielleicht ein bisschen zu bewegen und dann lasse ich das Feierabendbierchen auch mal weg, dann merkt man ja relativ schnell, dass der Körper da drauf eingeht, dass man einfach das Gefühl hat, ach, ich habe Lust, heute scheint die Sonne, ich gehe vielleicht doch mal jetzt eine halbe Stunde mal spazieren oder ich war schon lange nicht mehr irgendwo, ja, dass man also auch die Freude daran wieder entdeckt. Ja. Das ist auch, was therapeutisch sehr wichtig ist, weil Menschen, die eine Depression haben, die leben in so einer kognitiven Spirale. Es ist alles negativ, es ist alles irgendwie deprimierend und so unmotivierend. Und das Gehirn verlernt auch über die Zeit, Freude zu empfinden. Das heißt also, wenn man versucht, einfach diese Sachen so ein bisschen stärker wieder in den Fokus zu rücken, dann merkt man, das hat tolle Effekte.
Aber reicht es aus, dass man dann auch wieder körperlich und seelisch eigentlich mehr, dass man dann wieder komplett gesund wird? Oder ist das nur zur Verbesserung?
Ne, es ist ein kleiner Beitrag. Also es ist quasi wie so ein Puzzlesteinchen, was dann in der Summe einen Weg aufzeigt. Also auf dem Bild dieses Puzzles ist dann der Weg hin zu einer allgemeinen Verbesserung. Aber natürlich ist es halt so, das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis. Man sagt, man soll sich gesund und ausgewogen ernähren. Da würde man jetzt sagen, ja, aber ich esse das, worauf ich Lust habe. Das mag auch stimmen. Aber natürlich ist es so, dass wenn im Körper durch den Stress eine Schädigung erfolgt, dann muss ja auch irgendwie repariert werden. Das heißt also, die Bausteine für die Reparatur, die kommen aus der Ernährung. Wenn ich dem Körper nicht gute Bausteine anbiete, dann kann der die Schäden auch nicht entsprechend vernünftig reparieren und somit bleibt immer so ein latentes Moment an Mangelsituation da. Das können wir natürlich nicht sehen, weil das ist alles auf einer molekularen Ebene, aber es ist Realität. Und wenn man das weiß, dann achtet man vielleicht doch ein bisschen darauf.
Weil Sie die Forschung aus den 80ern jetzt vorhin erwähnt haben, ist ja tatsächlich so, in der Depressionsforschung beruft sich vieles auf vergangene Forschungsschwerpunkte, wo man sagen würde, das ist vielleicht schon sehr alt oder überholt. Lange Zeit war ja auch das Gehirn da im Fokus. Ist das immer noch so oder hat man erkannt, dass nicht nur das Gehirn Schuld trägt an Depressionen?
Ja, das ist auch so eine Art Tradition, das immer auf das Gehirn zu projizieren. Man hat in den 1960er Jahren ja postuliert, kommend aus der Neurologie, dass die Depression eine Erkrankung des Gehirns ist. Und dieses Dogma gilt eigentlich bis heute. Und da spielen ja die Neurotransmitter mit rein. Und man geht ja davon aus, dass also Serotonin und Dopamin, diese ganzen Botenstoffe ja als zentraler Mechanismus fungieren. Und deswegen behandelt man ja auch mit Antidepressiva, wo man davon ausgeht, dass die einen Einfluss nehmen auf den Stoffwechsel dieser Botenstoffe. Jetzt muss man schon sagen, so in den letzten 10 Jahren hat man angefangen, immer lauter das ganze Konstrukt in Frage zu stellen. Ja, weil man eigentlich sieht, dass Antidepressiva nur dann helfen, wenn ich schon über die mittelgradige Schwere der Erkrankung hinaus bin. Also bei leichten bis mittelgradigen Depressionen sind die quasi nicht besser als Placebo. Und das hat auch in der Vorstellung dieser Erkrankung auch einiges ausgelöst. Unter anderem gehen wir ja auch davon aus, dass in der Depression es zu einer Beeinträchtigung von Energie kommt, also Energieversorgung, Energieproduktion, Energieverwendung. Und wenn man sich dann mal anschaut, wie sieht eigentlich die Energie, der Energieverbrauch im Körper aus, da muss man sagen, das Gehirn ist das energiehungrigste Organ unseres Körpers. Und das heißt, wenn man sich das so ein bisschen vorstellt wie eine Glühbirne, wenn der durchschnittliche Energieverbrauch des Körpers bei 15 Watt liegt, und mein Gehirn funktioniert mit 60 Watt und der Körper produziert aber zu wenig Strom, wo würde ich denn als erstes die Veränderung sehen? Da, wo ich sehr viel Leistung habe. Das heißt also, das Gehirn würde in seiner Leistungsfunktion, in der Art und Weise, wie es funktioniert, reduziert werden. Und das ist genau das, was wir im Klinischen sehen. Das heißt also, wo wir uns anschließen und was wir auch unterschreiben würden, wäre die Aussage, dass die Depression nicht eine Erkrankung des Gehirns ist, sondern die Depression ist eine Erkrankung des gesamten Körpers mit dem Gehirn als Organ, was am stärksten zum klinischen Bild beiträgt. Ja, und das ist ein radikaler Wechsel. Und am Anfang hat man gesehen, das haben auch nicht alle mit Juhu-Schreien begrüßt, weil dann nämlich die Frage ist, woraufhin arbeitet man dann zu? Also was wäre denn dann das neue Leitbild und was bräuchte es dann, um auch die Versorgungssituation zu verbessern oder zu ändern im ersten Schritt? Und da tut man sich relativ schwer, muss man sagen. Das ist ein Prozess, der ist ausgelöst und das dauert ein bisschen, aber ich selber habe auch schon als Rückmeldung bekommen, zum Beispiel im Rahmen einer Konferenz vor 2 Jahren, da kam ein Kollege auf mich zu und der sagte, Herr Karabatsiakis, wissen Sie, ich habe das angefangen zu verfolgen. Und ich war am Anfang sehr, sehr skeptisch, aber ich freue mich, dass in der Community, im wissenschaftlichen Zirkus, immer mehr Befunde dafür zusammengetragen werden können, dass da was dran ist. Man weiß ja auch nie, ob die eigenen Modelle wirklich dann auch genauso dann gezeigt werden können. Man fragt halt die Natur, aber ich finde das dahingehend halt auch schön, dass wenn man das als Gesamtkonstrukt versteht und man Betroffenen sagt, die Art und Weise, wie dein Körper eine Belastung ausprägt und wie stark du zum Regenerationsprozess beitragen kannst, das ist etwas, das entscheidest du. Und du kannst dir dafür Unterstützung suchen. Und man kann natürlich auch versuchen, Dinge zu optimieren. Aber wir gehen weg von diesem Fatalistischen. Es sind nicht die Großeltern. Und da gibt es als Beispiel ja auch noch diesen Bereich der Epigenetik. Und in der Epigenetik, da tue ich mich sehr schwer, weil in der Epigenetik nutzt man sehr viele Beobachtungen, die werden gleich praktisch als akzeptiert und gleich als bewiesen in die Gesellschaft kommuniziert. Und meiner Meinung nach sind viele dieser Befunde nicht so robust, wie man da tut. Aber es ist unglaublich schwer, gerade diese intergenerationalen Traumata und die Epigenetik und was es da alles gibt, zu relativieren und einzuordnen. Weil irgendwie will man ja glauben, dass das genau so ist. Ja, und das ist sehr schwer, weil das führt wieder zu neuen Stigma-Momenten. Und da bin ich immer ein bisschen vorsichtig.
Abschließend würde ich gerne von Ihnen 5 Schlüsselfaktoren haben, wie sich Leute, unsere Hörer vielleicht auch dafür wappnen können, dass sie eben keine Depression entwickeln. Was sind denn die besten Ratschläge, die Sie unseren Hörern hier geben können?
Also es gibt dieses Konstrukt der Selbstwirksamkeit und der Achtsamkeit. Und ich denke, so allgemeine Empfehlungen abzugeben, ist relativ schwierig. Was ich aber glaube, ist, dass viele Hörerinnen und Hörer sich selber mit am besten kennen. Und das heißt also, vielleicht ein bisschen Gespür darauf zu legen, wie sehr man einen Kompromiss eingeht in der Alltagssituation. Und diese Kompromisse vielleicht ein bisschen zurückzuschrauben, mit dem Blick auf die gesundheitlichen Faktoren als allererstes. Wie sieht mein Schlaf aus? Gehe ich vielleicht zu spät ins Bett? Schlafe ich vielleicht nicht gut genug, weil ich noch im Bett noch meine E-Mails checke oder noch meinen Social Content prüfe? Und sich da einfach feste Regeln setzen. Ja, also zum Beispiel eine Möglichkeit, das mache ich auch, ist seit ungefähr jetzt 3 Jahren, gucke ich einfach nach 18 Uhr keine E-Mails mehr an. Und ich versuche auch nicht, mich mit arbeitsbezogenen Dingen zu konfrontieren. Das kann ich, das können vielleicht nicht andere. Das muss man aber austarieren. Und wenn das vielleicht nicht bis 18 Uhr geht, dann fängt man vielleicht erstmal an und sagt bis 20 Uhr. Und dann ist halt auch die Frage, wie sieht es mit Lebensgewohnheiten aus? Braucht man diesen Schluck zum Bett gehen von Rotwein, ja, um sich einfach ein bisschen, ne, viele Leute sagen dann, ich fahre mich ein bisschen runter, ich trinke gerne einen Schluck Rotwein. Und dann ist halt die Frage, brauche ich den zum Schlafen oder brauche ich ihn nicht? Ja, auch mal die Achtsamkeit auf so negative Coping-Sachen zu legen. Und dann wäre halt die Frage, gibt es vielleicht halt auch die Situation, dass ich zwar rund um die Uhr Leuten WhatsApps-Nachrichten schicke, aber wann habe ich denn eigentlich das letzte Mal mit jemandem telefoniert, der mir wichtig ist? Vielleicht mal zum Geburtstag mal anrufen, nicht einfach nur irgendein GIF schicken, ja, sondern einfach mal, wir sind soziale Wesen, ja, die soziale Interaktion einfach mal suchen und dann sich daran zu erfreuen, wie gut das eigentlich tut. Ernährung wäre auch so ein Faktor, vielleicht einfach mal zu sagen, okay, wenn ich nicht jeden Tag frisch kochen kann, dann aber vielleicht jeden Tag, so gut es geht, frisch essen. Also sprich, einmal in der Woche vielleicht mal jemanden einladen, man kocht mal was zusammen, dann isst man mal was zusammen und dann teilt man sich das, was man gekocht hat und isst das dann am Tag drauf und hat aber auch einen qualitativen Charakter in der Ernährung und gleichzeitig diese soziale Interaktion. Generell einfach zu sagen, dass in Summe wir im Alltag diese Schnelllebigkeit ein bisschen austreiben müssen. Dieses zweckoptimierte, dieses permanent funktionale. Und dann eher zu sagen, okay, nein, ich nehme mir die Zeit für. Das ist mir wichtig. Ich nehme mir die Zeit jetzt dafür. Das würde ich vielleicht so als ersten Startversuch hin zu mehr Selbstwirksamkeit raten.
Oh, ich glaube, das waren nicht nur Tipps, um eine Depression zu vermeiden, sondern für ein schönes Leben. Also vielen Dank dafür und danke für die spannenden Einblicke in die Depressionsforschung.
Sehr gerne, hat mich auch gefreut. Vielen Dank für den Austausch.
Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.